Katrin, machst du mal bitte die Tür zu, dann mache ich noch ein Telefon.
Ja, jetzt geht's.
Wunderbar. Moment. Ja, fangen wir mal irgendwie an und stürzen uns sozusagen rein. Könnten Sie gerade noch was sagen, irgendwie sowas sagen, dass ich ein bisschen einspielen kann?
Irgendwas sagen, also von wegen Konzernsicherheit und private Ermittlungen, das ist das Thema der Veranstaltung.
Ja, ich habe so ein bisschen...
Für heute Abend.
Gut. Ich werde die Sache erst morgen ausstrahlen.
Ja.
Das heißt also heute Abend, das brauchen wir gar nicht groß zu erwähnen, wir sind sozusagen irgendwie am Morgen und wir haben heute den Donnerstag und unterhalten uns ein bisschen. Ich bin jetzt verbunden mit Heiner Busch und Heiner Busch, der redet gerne und zwar vor allem sein Lieblingsthema, das ist die liebe Polizei. Er ist selber in der Schweiz, allerdings stammt er aus Deutschland und hat sozusagen hier zwei Polizeigattungen im Blick. Aber es geht heute eigentlich nicht um die Polizei, das heißt um staatliche Gewalt, sondern um private Gewalt, die immer mehr und mehr um sich greift, beziehungsweise um private Sicherheitsdienste. Ich begrüße Sie erst einmal.
Ja, guten Tag.
Sie haben die Polizei bzw. die privaten Sicherheitsdienste im Blick. Was ist denn daran problematisch?
Naja, Polizei, das ist die eine Seite, fangen wir mal mit den Privaten an. Also wenn linke Leute normalerweise über private Sicherheitsdienste oder über Privatisierungen diskutieren, dann haben sie meistens die Vorstellung, naja, besser dem Staat die Sache in die Hand geben, denn der Staat ist, oder beziehungsweise die Polizei in dem Fall, ist kontrolliert durch Gerichte, Parlamente und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine, sagen wir mal, eine zurückhaltende Beschreibung. Meistens ist es ja doch nicht so, wie wir das gerne hätten. Die andere Seite, die privaten Sicherheitsdienste, da wissen wir, die sind nicht kontrolliert, die bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone und dergleichen mehr. Im privaten Bewachungsgewerbe, das ist immer noch der größte Bereich der privaten Sicherheitsdienste, da stellen wir fest, da gibt es einen regelrechten Boom, aber dieser Boom verdankt sich unter anderem den auch den staatlichen Stellen und ihren Aufträgen an die Private. Also beispielsweise im Bereich der Gemeinden, die den privaten Sicherheitsdiensten Aufträge geben, Jugendliche zu vertreiben von ganz bestimmten Gebieten, von öffentlichem Grund oder dergleichen mehr, oder für Ordnung zu sorgen oder zur Überwachung von Zentren für Asylsuchende und dergleichen mehr. Und die Konzepte, die dabei verwandt werden, die sind oft irgendwie sehr ähnlich zu denen, die wir bei der Polizei finden. Es sind Konzepte der Wegweisung oder der Aufenthaltsverbote, für die diese Sicherheitsdienste eingesetzt werden. Es ist ein sehr präventives Verhalten, wo die juristischen Klagemöglichkeiten natürlich nicht vorhanden sind und dergleichen mehr. Mit anderen Worten, die Vorstellung, hier ist im Gegensatz dort die guten öffentlichen, staatlichen Polizisten, dort die bösen Privaten, das haut so nicht ganz hin. Meistens ist es dummerweise eine Verdoppelung, eine Verlängerung des staatlichen Gewaltmonopols und nicht seine Einschränkung.
Auf welcher Grundlage operieren denn diese privaten Sicherheitsdienste, wenn sie tatsächlich ins Private des Privaten hineingehen?
Das, was wir normalerweise unter dem Thema private Sicherheitsdienste diskutieren, das sind ja die, wie gesagt, diese Wachdienste, die man an allen Ecken und Enden sieht, das sind die, handeln zunächst einmal, wenn sie im privaten Raum agieren, also beispielsweise im Fußballstadion, um das mal als Beispiel zu nehmen, agieren sie aufgrund des Hausrechts. Wenn sie sozusagen im öffentlichen Raum tätig werden, können sie allenfalls sogenannte Jedermannsrechte für sich in Anspruch nehmen. Das heißt, sie können zwar niemanden festnehmen, aber sie können Leute festhalten, bis die Polizei kommt. Sie können Dort, wo sie eine Straftat zu sehen meinen, entsprechend einschreiten, wie das jeder andere Bürger oder jede andere Bürgerin auch darf. Aber das sind genau eben diese Grauzonen, die das eben sehr schwierig machen zu kontrollieren.
Aber heute ist doch dieser, ja, ich möchte sagen, fast dieser ältere Begriff von privaten Wachdiensten eher ein bisschen antiquiert. Ich meine, heute geht es ja weiter, wir haben neue Techniken, da wird ganz anders geschnüffelt, da wird ganz anders letztendlich Informationen eingeholt und Informationen sind ja Macht.
Das stimmt. Wir haben, also das ist ja, also wir reden einerseits über die diese Bewachungsdienste, die sind sozusagen der nach wie vor der größte Teil dieses Gewerbes. Auf der anderen Seite gibt es sehr spezialisierte private Ermittlungsdienste, die zum Teil auch Aufträge für, weiß ich, für zum Beispiel für Konzernsicherheitsabteilungen wahrnehmen, die ja mit allen möglichen technischen Finessen, aber auch mit verdeckten Mitteln, also entsprechende Ermittlungen vornehmen. Also von daher sind die Möglichkeiten, die dort sind, die sind ein gutes Stück größer sozusagen.
Was sind das für technische Mittel, beziehungsweise was machen die?
Was machen sie? Also es gibt, also die Debatte gibt es vor allem in den im englischsprachigen Raum. Da sind auch die meisten dieser Firmen ansässig, oder gibt es die meisten Firmen dieser Art. Vielfach ist davon die Rede von Forensic Accounting, also von sozusagen also Buchhaltung, ja, Buchhaltungskontrolle, das wäre sozusagen untertrieben. Im Grunde geht es darum, also sozusagen Buchhaltung und ähnliche Dokumente auszuwerten und nach Betrügereien und Ähnlichem im Firmeninnern zu suchen. Oder es geht um die Ausspionieren von, also von Mitarbeitern und dann auch Führungskräften, von denen man meint, sie kooperieren mit der Konkurrenz oder sie plaudern Geheimnisse aus oder sie wirtschaften in den eigenen Sack und so weiter und so fort. Da gibt es also eine ganze Menge, und es gibt natürlich auch die Formen der verdeckten Ermittlung gewissermaßen. Und es gibt vielfach auch eben den Zugriff auf, den versuchten Zugriff auf Informationen, die man aus dem staatlichen Bereich hat, also von Behörden und Ähnlichem, also die zum Teil sehr weit gehen. Also das haben ja die diversen Skandale, die wir Ende letzten Jahrzehnts in Deutschland gehabt haben, sehr deutlich gezeigt.
Was sind das für Skandale gewesen? Und vor allen Dingen, ein gewisser Teil ist ja eigentlich natürlich, dass man sich Informationen beschafft, auch als Unternehmen Informationen beschafft. Aber welche Informationen sind eigentlich legal und okay? Und wo gehen dann die Unternehmen zum Teil zu weit?
Das ist genau die zentrale Frage, was ist denn legal und nicht legal? Also zunächst mal, wir hatten in Deutschland also diverse Skandale, wahrscheinlich die größten in der Hinsicht waren die bei der Deutschen Bahn und bei der Telekom, gab es auch ähnlich bei Lidl und dergleichen mehr. Da geht es auf der einen Seite natürlich um, also ging es, also bei der Deutschen Bahn, nehmen wir das Beispiel vorneweg, weil ich das am besten kenne, weil ich mir das ein bisschen genauer angeguckt habe. Da ging es um ein Massenscreening von also über 100.000 Mitarbeitern, die man abgeglichen hat mit den Daten von Zulieferern, Partnerfirmen und dergleichen mehr. Da ging es um E-Mail-Kontrollen. Da wurden also über 3,5 Jahre hinweg also die E-Mails, also Hunderttausende von E-Mails täglich sozusagen auf spezifische Suchwörter und Adressaten abgecheckt, automatisch. Da ging es um Aufträge, die man eben an solche privaten Ermittlungsfirmen vergeben hat, der Überwachung von oder des Informationssammelns über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einzelne Projekte, die diese Firma Network Deutschland beispielsweise bearbeitet hat, bezogen sich auf über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man sieht also, da gibt es eine ganze Menge. Die Frage ist nun, was ist da legal oder was ist nicht legal? Das ist zunächst mal das große Problem, dass die, dass es zwar sicherlich ein Arbeitsrecht gibt, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich vielerlei interne Richtlinien, die Deutsche Bahn AG sich an dem Punkt gegeben hat, die der Konzernsicherheit oder den Ermittlungsdiensten, den internen, eine Unmenge Befugnisse gegeben hat.
Das heißt, aufgrund des Arbeitsrechts könnte man gewisse Sachen nicht erschließen, aber die entsprechenden Konzerne sind hingegangen und haben das praktisch durch private Verträge mit ihren Mitarbeitern ausgehöhlt.
Nein, das ist nicht der Fall, sondern man hat interne Richtlinien gehabt, sozusagen für die Konzernsicherheit. Internen Richtlinien beinhalteten beispielsweise einen uneingeschränkten Zugang auch zu der Konzernsicherheitsabteilung zu Informationen, auch zu Informationen auf Computern, sprich eben auch den E-Mails. Da gab es Richtlinien über die Möglichkeit, externe Dienstleister, also eben sprich die privaten Ermittlungsdienste da einzuschalten und dergleichen mehr. Es gab also eine ganze Menge Dinge, die sehr schräg gelaufen sind da. Wobei das Typische hier ist, also bei den Vergaben dieser Aufträge beispielsweise an die privaten Ermittlungsfirmen gibt es wenig schriftliche Unterlagen. Die Aufträge wurden fast alle mündlich gegeben, und damit ist natürlich der Sauerei Tür und Tor geöffnet, sozusagen.
Das war jetzt in der Vergangenheit. Hat sich da in diesem Bereich irgendwas verbessert? Und zwar nicht der technische Zugang, der dürfte sich garantiert verbessert haben, aber hat sich da im Verhalten irgendwas verbessert der Konzerne?
Der Konzerne insgesamt, also da würde ich jetzt nicht davon reden wollen. Die Interessenlage ist natürlich tatsächlich nach wie vor die gleiche. Also mit anderen Worten, je mehr die Unternehmen im Ausland agieren, also international agieren, je technisch empfindlicher ihre Produkte und ihre Infrastruktur wird, je höher auch die Anforderungen sozusagen ans Image, ans Moralinkapital, wenn wir so wollen, gesetzt werden, desto höher werden natürlich die, also desto größer werden die Sicherheitsinteressen dieser Unternehmen. Das hat zur Folge, dass dann natürlich auch die Investitionen in diesem Bereich größer werden.
Was kann man tun, wenn man sich dann tatsächlich noch privat in so einem Unternehmen aufhalten möchte?
Sagen wir so, es gibt natürlich die Möglichkeiten, oder die ein Betriebsrat hat, und das ist nun auch bei der Deutschen Bahn irgendwie stärker ausgebaut heute, also dass da solche Überwachungsgeschichten nicht mehr wie damals eben sozusagen ohne die Personalvertretungen ablaufen. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte, sowas auszuhandeln und sowas im Blick zu haben von Seiten der Personalvertretungen ist eine zentrale Angelegenheit. Auch diejenigen, die in kleineren Unternehmen arbeiten, müssen sich natürlich also immer wieder Gedanken machen, dass das, was sie intern zum Beispiel über E-Mails rauslassen, also nicht ihre private E-Mail ist, sondern dass das über den Server von ihrem Chef läuft und entsprechend dann auch eben eingesehen werden kann. Und da muss man schlicht und einfach Vorsicht walten lassen, auch ein Stück Disziplin üben und sich selber schützen.
Das ist jetzt praktisch die Sicht auf Deutschland. Sie sind jetzt eingeladen worden nach Basel von Attac, weil hier Sie eben diese Sicht auf Deutschland entsprechend präsentieren sollten. Was war eigentlich der Grund, Sie überhaupt da einzuladen?
Der Grund ist eine ganze Reihe von Skandalen, die wir in den letzten Jahren hier hatten. Die betrafen, der erste, der bekannt geworden ist, betraf einen Auftrag, den die Firma Nestle rund um den damaligen G8-Gipfel 2003 oder im Anschluss daran an die Firma Securitas, also es ist die schweizerische Securitas und nicht die Securitas, die wir in Deutschland kennen, an diese Securitas eben gegeben hat, um Näheres herauszufinden über eine Attac-Gruppe, die sich mit Nestle und insbesondere mit dem Gebaren von Nestle in Kolumbien und in anderen Ländern befasst hat. Zu diesem Zweck hat diese Firma eben so eine, ja, wenn man so will, Spitzel in die Spitzelinnen, muss man in diesem Fall sagen, in diese Attac-Gruppe eingeschleust, und die Securitas hat es auch in einer anderen Gruppe in Lausanne, die sich also sozusagen im Umfeld der Antiglobalisierungsbewegung bewegt hat, getan. Das ist sozusagen der Punkt, wo man dann eben aufmerksam wurde. Da gibt es sowas wie ein Sicherheitsinteresse der Unternehmen, das sich eben auch gegen politische Gegnerinnen richtet. Und die waren da offensichtlich nicht sehr zimperlich. Auf der anderen Seite muss man feststellen, die Justiz, die das Ganze dann hinterher zu begutachten hatte, die ist sozusagen sehr freundlich mit Nestle und mit Securitas umgegangen, hat das Ganze schlicht und einfach eingestellt, das Verfahren. Das ist eine ungeheure Sauerei gewesen.
Was hat das Ganze bewirkt? Das heißt, wenn ich hier Spitzel oder Spitzelinen in dem Fall einsetze, wird doch das ganze Vertrauen innerhalb dieser entsprechenden Gruppen zerstört?
Das ist grundsätzlich der Fall. Also wobei man zunächst mal sagen muss, eine ganz wesentliche Geschichte ist, je öffentlicher man selbst arbeitet, desto größer ist natürlich auch für die diversen ungebetenen Gäste, um das mal so zu sagen, oder desto geringer ist die Möglichkeit, so etwas auszuschlachten. Auf der anderen Seite, wenn wir hingehen und alle unsere politischen Aktivitäten also auf diese möglichen Dinge hin orientieren, dann kommen wir sozusagen nicht mehr, dann müssen wir sozusagen unser ganzes Verhalten umstellen, und das wäre tragisch. Also insofern kann man nur allen empfehlen, seid zwar durchaus wachsam, aber macht weiter eure politische Arbeit, so wie sich das gehört.
Das heißt, ich empfehle im Prinzip hier offen zu arbeiten, soweit es irgend geht, genau, um eben hier gegen Spitzel gewappnet zu sein, denen überhaupt keine Chance zu geben, weil was jeder weiß, das kann man auch nicht verraten.
So ist es.
Das war Heiner Busch, hier Experte für private Sicherheit und deren Probleme. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Bitte, bitte.
Merci.
Tschüss.
Hätte ich noch was fragen sollen oder irgendwie?
Nö, das ist doch gut.
Okay, gut, dann sage ich mal danke.
Tschüss.
Und guten Vortrag noch heute Abend.
Ja.